Moin, Servus, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Promille und Prozente und zwar der 159. Folge. Es ist Freitag, der 31. März 2023, relativ spät am Morgen, normal am Vormittag und ich begrüße euch an den Speakern. Bei euch ist Wochenende. Lasse, hallo, wie geht's dir? Was haben wir heute vor?
Jonas, schön, dass du wieder mit an Bord bist. Das freut mich natürlich außerordentlich und sicherlich diejenigen, die jetzt zuhören, auch. Wir haben heute vor, wir starten natürlich mit einem kleinen Whisky der Woche. Ich habe mir hier einen kleinen Frühstückswhisky eingeschenkt. Den wollen wir euch natürlich auch gleich mal vorstellen. Jonas, du bist nach wie vor auf Tee. Auch den kannst du natürlich gerne vorstellen. Du sitzt ja passenderweise auch in der chinesischen Teehandlung bei deinem Vater quasi in der Küche. Und dann wird es einen kleinen Wochenrückblick geben, aber nur sehr kurz. Ich gehe einmal kurz auf den S&P Equal Weight Index ein. Das ist nämlich ein ganz interessanter Fakt. Der weicht sehr stark aktuell vom normalen S&P ab. Und ich werde auch ein bisschen auf die US-Dollar-Schwäche eingehen. Und Jonas, dann wirst du uns mit vielen Insights und Geheimnissen rund um die Hyundai Group aus Korea beglücken. Ich bin ganz gespannt. Und abschließend werden wir dann mit einem Blick ins Musterdepot zum Ende des Monats und natürlich auch mit dem allseits beliebten Zock der Woche. Aber fangen wir vielleicht mal an mit dem kulinarischen Teil dieses Podcasts, nämlich mit dem Whisky bzw. mit dem Tee, Jonas. Vielleicht für diejenigen, die morgens um 10 noch keinen Whisky trinken, so wie die meisten wahrscheinlich.
Zum Glück.
Ah, Whisky der Woche.
Was für ein Tee hast du im Glas?
Schlüsselblumentee. Echte Schlüsselblume. Sieht, als ich das Glas hier geholt habe, sah so ein bisschen aus wie getrocknetes Gras, Weed. Roch oder riecht aber ganz anders. Und ja, Schlüsselblume gehört ja, ist ja, wird ja auch Primel genannt, ne? Eine Primel. Gehört zu der Gattung der Primel, Familie der Primelgewächse. Und ist ja in Europa und auch Vorderasien durchaus weit verbreitet. Und Schlüsselblumentee hat wohl auch gewisse Vorteile, wie mir mein Vater irgendwie mal mitgegeben hat. Irgendwie gibt da so eine, ja, Gerbstoffe drin, Kieselsäure. Die Schlüsselblumenpflanze an sich hat auch ätherische Öle, die sind da vermutlich jetzt raus, weil es ja alles getrocknet ist. Auf jeden Fall sind da hoffentlich noch Spuren von den ätherischen Ölen drin. Aber er meinte, dass es gut schleimlösende Wirkung irgendwie, anscheinend wohl auch gut für die Muskeln, wovon ich ja sehr viele starke habe. Stoffwechselanregend, das hat heute Morgen auch gut funktioniert. So viel möchte ich teilen. Und ja, also anscheinend sagt er auch, soll wohl auch positiv fürs Herz sein, gegen Rheuma, Migräne, also echt eine Wunderwaffe.
Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Primeln kann man ja auch
Ne?
zu Hause im Garten
Schlüsselblumentee.
züchten und dann ab und zu mal trinken
Primeltee.
und frisch aufbrühen, beziehungsweise am besten trocknen vorher und dann aufbrühen. Ja, Jonas, ich habe jetzt, nachdem jetzt 2 Wochen lang schon der Whisky der Woche ausgefallen ist, habe ich mir ein Herz genommen und trotz der
Prima.
doch recht frühen Zeit am Tag einen Whisky der Woche eingeschenkt hier. Allerdings einen sehr leichten Whisky.
Na Mensch.
Und zwar ein, wenn man davon sprechen kann, bei 46% Alkohol. einen 11-jährigen Milton Duff, abgefüllt aber nicht von Milton Duff selbst, sondern von dem unabhängigen Abfüller Signatory Vintage, den wir jetzt auch öfter schon mal im Podcast hatten und den ich eigentlich sehr
Ja,
schätze. Ich erinnere mich
zu
ja noch
Recht.
mit, ja, Jonas, du erinnerst dich genauso wie ich wahrscheinlich auch immer noch an an unseren absoluten Top Signatory Vintage
Glencoret.
von, nee, das war nicht Glen, ja, stimmt, der ist auch
28-Jährige.
genial gewesen.
Boah.
Ja, das war sowieso absolut Weltklasse. Nee, aber ich spreche von dem auch guten, aber natürlich nicht Weltklasse-Niveau, von dem Mordlach, von dem 10-jährigen Mordlach, glaube ich, oder 12-jährigen Mordlach, den wir auf unserer Wanderung gemeinsam in
Ja,
der Eifel
okay.
zum Beispiel
Ja.
genossen
Ja.
haben. Der war auch von Signatory Vintage. Also, ich poste den Link ja mal wieder in unserem Whisky-Channel bei Discord, für alle, die das interessiert. Die Flasche, die ich jetzt hier offen habe, die wird es wahrscheinlich jetzt nicht
Die
nochmal
wird es
geben,
nicht
das
mehr
war
lange
insgesamt
geben.
nur.
Die trinkst du aus,
Nee, also,
ne?
nee, bei mir wird sie noch lange
Ja,
geben,
ja.
aber ich glaube nicht, dass sie es noch zum Kauf geben wird. Das ist ja auch eine Single-Cask-Abfüllung. Und stimmt gar nicht. Es sind zwei verschiedene Fässer. Also zwei verschiedene Fässer gemischt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es gibt nur 284 Flaschen und ich könnte mir gut vorstellen, dass es da eben keine mehr zu kaufen gibt. Aber wie gesagt, der Apfel, der Signatory Vintage, ist zu empfehlen. Und Milton Duff, die Destillerie, fällt dir dazu noch was ein, Jonas?
Ich finde das halt sau lecker, ne?
Ja. Ich wurde bisher auch nie enttäuscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Milton Duff, ist es Speyside?
Ja.
Ich war noch nie da. Ja, ist Speyside, ne?
Also wir waren Speyside. Wir waren halt in Duff Town, aber wir waren nicht bei Milton Duff. Mittlerweile gehört, genau. Was heißt mittlerweile? Seit 2005 gehört Milton Duff zu Pernorica.
Ja, gut, okay, einer der großen Multis. Ja, aber also auf jeden Fall sehr leckere Whisky. Leckere Abfüllung von Milton Duff. Und ich habe hier, wie gesagt, einen 11-jährigen aus dem Bourbon-Fass, also First Fill Bourbon. Und das sieht man schon an der Farbe, das schmeckt man auch und das riecht man auch. So wirklich ganz klassischer Scotch aus dem Bourbon-Fass, würde ich sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Und auch noch einigermaßen verträglich um die Uhrzeit.
Was wahrscheinlich viele Leute kennen, ist halt hier die Whisky-Marke Ballantine's. Und Ballantine's ist ja ein Blend, wie so viele von diesen Massenmarkt-Geschichten, wie auch Johnny Walker ein Blend ist, ne, Ballantine's. Johnny Walker ist ja aus dem Hause Diageo und Ballantine's ist eben aus dem Hause Pernod Ricard und ein, ja, wichtiger, wenn nicht vielleicht sogar ein zentraler Bestandteil von den Ballantine's Blends ist eben der Single Cask von Milton. Duff.
Single Malt.
Single Malt von, Single Malt. Single Malt von Milton Duff. Ja, Single Cask wird ein bisschen teuer werden. Single Malt von Milton Duff. Meine Meinung ist, sollte die Finger von Ballantine's lassen. Und, aber bei Milton Duff Single Malts beherzt zugreifen.
Super. Mit dieser Empfehlung schließen wir die Rubrik Whisky der Woche und starten mit der Börse. Jonas, da geht es ja weiterhin gut bergauf. Wir merken auf jeden Fall, dass die Stimmung im Aktienmarkt sich bessert, dass die Aussichten auf die Berichtssaison eigentlich auch recht optimistisch sind und dass der Aktienmarkt weiterhin aufwärts tendiert, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland. Allerdings.
Genau, dazu möchte ich aber auch mal einhaken. Allerdings sind wir weiterhin ganz klar in einem Pain-Trade-Umfeld, ne?
Ja, das kannst du mal erklären, was überhaupt ein Pain-Trade bedeutet.
Ja, also es geht hoch, du hast ja gesagt, ne, Stimmung am Aktienmarkt hebt sich, also du hast ja das sozusagen übersetzt, im Grunde in die Kurse gehen hoch. Das finden ja die meisten Leute gut. Das ist gut für Buy and Hold, ne, für alle ETF-EignerInnen und unter anderem. Pain Trade insofern, als dass ganz viele Leute, vor allem institutionelle Anlegergruppen, nicht massiv long sind oder nicht stark investiert sind auf der Long-Seite. Dementsprechend seit teilweise auch schon seit Ende letzten Jahres, seit Anfang diesen Jahres nicht wirklich oder nur sehr schwach, zu schwach auch aus deren Sicht, von den steigenden Kursen profitieren. Und insofern der Pain, die Schmerzen, nehmen immer weiter zu im Sinne von, oh, ich bin nicht dabei, es geht hier hoch, ich habe das Geld liegen lassen, das Geld lag auf der verdammten Straße, ich habe mich nicht gebückt, ich habe mich nicht getraut, es aufzuheben. Und diese Schmerzen, die werden immer stärker, je höher die Kurse klettern. Und das haben wir jetzt schon wirklich seit Beginn des Jahres, beobachten wir das. Und wenn man sich jetzt umhört, ne, wir verfolgen ja auch den einen oder anderen Finfluencer in. Und wenn die sich so auf Börsentreffen, Fondsmessen, whatever rumtreiben, dann erzählen die auch nicht selten davon, dass es eben so ein gemischtes Bild ist. Ne? Die Leute sind natürlich einerseits froh, dass es hier nicht zum großen Crash gekommen ist, dass es irgendwie auch nicht wirklich nach einer heftig harten Landung aussieht der globalen Konjunktur, der globalen Wirtschaft. Nichtsdestotrotz sind die Leute eben besorgt, weil sie nicht wirklich dabei sind bei den steigenden Kursen und jetzt sich die ganze Zeit fragen, wann Einstieg? Ob Einstieg? Ist es jetzt schon alles zu spät? Berichtssaison ist ein Thema. Jetzt kommen hier womöglich die tollen Zahlen. Dann geht's noch weiter hoch. Also die Schmerzen nehmen weiter zu. Es ist ein interessantes Szenario. Lasse, du hast da sicherlich auch Input zu.
Ja, genau. Also das hast du sehr schön beschrieben. Die Schmerzen sind natürlich noch größer bei denjenigen, die short sind aktuell im Markt. Aber auch für diejenigen, die in der Seitenlinie stehen, sind die Schmerzen auch groß. Und das erklärt auch so ein bisschen, gerade jetzt in der letzten Woche, Monatsende und auch Quartalsende, dass da die Kurse nochmal ordentlich nach oben gehen, eigentlich auch die ganze Woche schon, ohne größeren Rücksetzer. Das könnte auch eben genau damit zusammenhängen, dass eben viele institutionelle Investoren eben zum Quartalsende dann doch nochmal zugreifen, das sogenannte Window Dressing betreiben, also auch zum Quartalsende präsentieren möchten, okay, wir haben dann doch die eine oder andere Gewinneraktie, vor allen Dingen ja Big Tech, im Portfolio und so weiter, und das dann letztendlich auch dazu führt, dass vor allen Dingen zum Monats- und Quartalsende die Kurse nochmal steigen. Und das könnte dann in der nächsten Woche zumindest mal den kleineren Rücksetzer geben. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt kurz vor einem Crash stehen. Das würde ich erstmal, oder da würde ich erstmal davon ausgehen, dass wir eher im zweiten Halbjahr nochmal richtig unter Druck geraten, aber dass es zumindest nicht in dem Tempo weiter direkt nach oben geht, jetzt zu Beginn des neuen Monats, das würde mich nicht überraschen. Also dass wir da dann eben mal auch mal ein bisschen Luft wieder ablassen. Aber das werden wir dann ab der nächsten Woche sehen. Zumindest kann man sagen, dass die Banken für den Moment wieder stabilisiert erscheinen, also dass die Maßnahmen der Notenbanken da greifen. Allerdings gibt es auch schon wieder Gerüchte, um neue Pleitekandidaten zu nennen. Ist hier zum Beispiel die Metropolitan Commercial Bank, also MCB aus New York, die stark unter Druck geraten ist, vor allen Dingen aufgrund von faulen Krediten für Gewerbe- und Büroimmobilien. Das hatten wir ja in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen auch schon erwähnt, dass dieser Immobiliensektor, vor allen Dingen der für Gewerbeimmobilien, sowohl in den USA als auch in Europa stark unter Druck geraten ist und wahrscheinlich auch im Laufe des Jahres noch weiter unter Druck geraten wird und dass aus dieser Richtung sicherlich die ein oder andere schlechte Nachricht dann auch noch auf uns warten wird. Aber das werden wir sehen. Ich denke mal, kurzfristig wird vor allen Dingen, wie du ja eben schon gesagt hast, die Quartalsberichtssaison im Fokus stehen, die jetzt Anfang April, ich glaube schon in der nächsten Woche, ne? oder in der Woche drauf, spätestens dann beginnt, traditionell ja mit den Banken. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade
der Beginn dieser
Quartalsberichtssaison, ja genau, dass es besonders spannend wird, aber ich glaube auch, dass da erstmal ein Dämpfer reinkommt. Also die Erwartungen sind ja jetzt doch sehr positiv eher bezüglich der Quartalsberichtssaison am Markt. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn es da eher schlechtere Überraschungen geben wird, vor allen Dingen in Bezug auf den Ausblick. Ich glaube gar nicht so sehr, dass das abgelaufene Quartal schlecht ist. Das wird wahrscheinlich auf den Erwartungen oder vielleicht sogar über den Erwartungen liegen, generell in der Breite des Marktes. Aber ich glaube, der Ausblick wird nicht unbedingt rosig sein. Und wenn man sich dann anguckt, vor allen Dingen bei den großen Technologieunternehmen, dass da ja nun wirklich sehr viel Positives schon eingepreist ist, fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie, was da jetzt noch als so positive Überraschung kommen soll, dass die Kurse dort weiter steigen. Ich glaube also, entweder wird es eine negative Überraschung geben, dann werden die Kurse eh nachgeben, oder es wird eine positive Überraschung geben, die dann aber letztendlich eigentlich für so eine Art Silver News Event sorgt. Das heißt also, jetzt Gewinne mitnehmen und die Aktien dann wieder unter Druck geraten. Aber mal schauen, das ist ja Kaffeesatzleserei, werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Das wird auf jeden Fall sicherlich das Thema setzende Fokus sein für die nächsten Wochen im April.
Ja, ich bin auch gespannt, zum Beispiel unter anderem auf die Quartalszahlen der Deutschen Bank. Deutsche Bank ist ja auch unter Druck gekommen in der letzten Woche, teilweise massiv, ne? Ich weiß nicht, welcher Tag es war, aber teilweise dann knapp 15% Tagesverlust, hat sich dann schon innerhalb des Tages erholt und auch in den zwei Tagen darauf die Kursverluste komplett wieder wettgemacht. Nichtsdestotrotz bleibt die Aktie vulnerabel, was die Deutsche Bank, was denke ich viele nicht wissen, einerseits auszeichnet, andererseits aber auch zu einem großen Risikofaktor macht. Die haben ein riesiges Derivatives-Book. Also die machen extrem viel in synthetischen Finanzprodukten, in Finanzderivaten jeglicher Couleur, und die sind da eben ein sehr großer Akteur. Schaut man sich die Deutsche Bank ansonsten an, ist die ja im Vergleich natürlich zu JP Morgan Chase, zur Citi, also Citigroup, zu HSBC, Barclays, BOA, SocGen, BNP Paribas oder Nomura, ist die natürlich ein Zwerg. Gerade wenn man auch die Börsenbewertung anguckt, denkt man sich so, wieso hat er sich das nicht schon einer einverleibt? Also, ne, also gerade ein JP Morgan Chase kann sich das ja einfach schlank einverleiben, ganz, ganz, ganz günstig. Die würden ja aus der Portokasse zahlen, so. Warum macht das denn keiner? Möglicherweise addiert da die Deutsche Bank nicht zusätzlich was zum Geschäft zu, vielleicht spielen da politische Geschichten eine Rolle, aber ich meine, bis da die, vor allem sind es ja Herren, aber auch mittlerweile zum Glück ein paar Damen, aber die Herren und Damen in Berlin, bis sie da aufgewacht sind und das irgendwie als strategisch prekär empfinden, da ist die Deutsche Bank dann schon längst einverleibt natürlich. Es geht an der Börse alles ein bisschen schneller als in der deutschen Politik, aber also die Deutsche Bank, da schlummern massive Risiken. Wer sich da mal einlesen möchte, weil das würde ich jetzt im Rahmen der Folge absolut sprengen, vielleicht einfach mal bei Ecosia, Werbung, Empfehlung, keine Werbung, keine bezahlte Werbung, eine Empfehlung, bei Ecosia einfach mal eingeben. Deutsche Bank, Derivatives Book Risk oder Deutsche Bank, Swap, Credit Default, Risk, Derivatives Book. Ja, einfach mal schauen, da wird man einiges finden. Meine Empfehlung, lieber die englischsprachigen Geschichten lesen. Die sind nicht selten gehaltvoller, was so diese etwas spezielleren Finanzthemen angeht, zumindest für den Bereich. Also das, und das soll natürlich schon mal ein kleiner Teaser sein, was ich vielleicht auch bei der Deutschen Bank im Zock der Woche vorhabe und möglicherweise auch, was meine aktuelle private Halteposition in Deutsche Bank Aktien angeht. Das soll zur Deutschen Bank jetzt erstmal gewesen sein.
Wunderbar. Ich möchte euch noch zwei kurze Themen, die mir diese Woche aufgefallen sind, präsentieren. Das eine schließt so ein bisschen an, was ich letzte Woche schon in Bezug auf die Konzentration bei Big Tech Werten gesagt habe. Die ist ja bekanntlich auf Rekordniveau. Wenn ihr euch das interessiert und ihr die letzte Folge nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Und das hat sich auch oder zeigt sich auch sehr schön, wenn man sich den S&P Equal Weight Index anguckt. Also es gibt ja den ganz normalen S&P, wo die Unternehmen nach Marktkapitalisierung gewichtet sind. Und dort nehmen ja alleine mittlerweile Apple und Microsoft, nur diese beiden Unternehmen, über 13% des gesamten Index ein. Das sind insgesamt 500 Unternehmen. Das ist auf jeden Fall auf Rekordniveau. Ein ähnliches Gewicht von zwei Unternehmen gab es zuletzt in den 70er Jahren mit IBM und General Electric. Hatte ich ja schon erwähnt, letzte Folge. Und bei dem Equal Weight Index ist es so, dass jedes Unternehmen gleich gewichtet ist, ganz egal, wie viel Marktkapitalisierung es mit auf die Waage bringt. Und interessant ist es deswegen, einen Blick auf den Equal Weight Index zu nehmen, weil dort ein großes Gap zum normalen S&P auf sich zeigt.
Also macht
der
Sinn.
Normale S&P ist sehr stark hochgelaufen aufgrund der Übergewichtung dieser großen Tech-Unternehmen. Und der Equal Weight Index hat sogar nochmal ein neues Tief ausgebaut im Vergleich zum letzten Tief im Dezember und tendiert jetzt auch in den letzten Tagen oder in dieser vergangenen Woche zwar auch nach oben, aber ist insgesamt deutlich schwächer eben im Vergleich zum normalen S&P. Und das ist letztendlich eigentlich ein bearisches Zeichen, denn das zeigt eben, dass die Marktbreite sehr, sehr schlecht ist eigentlich, dass viele Unternehmen im S&P weit unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt sind, teilweise auch unter dem 200-Tages-Durchschnitt und dass der Index primär eben von diesen großen Unternehmen getragen wird. Im Nasdaq ist das Verhältnis sogar noch extremer, auch das hatte ich ja in der letzten Woche schon erwähnt. Und dementsprechend sehe ich eigentlich, wie gesagt, in den nächsten Wochen primär dann Aufwärtspotenzial, wenn die Value-Aktien wieder anziehen und dann, wenn eigentlich zusätzliches Geld in den Markt fließt. Also wenn es jetzt nur eine Sektorenrotation ist von großen Tech-Unternehmen, zum Beispiel in Value-Unternehmen oder vielleicht auch in China-Tech-Aktien, da komme ich gleich auch noch im Zock der Woche drauf zu sprechen, auf Alibaba, dann ist das letztendlich ein Nullsummenspiel, weil eigentlich nur Geld von einer Ecke des Marktes in den anderen verschoben wird. Während wenn es dann eine richtige Ausweitung der Rallye geben soll, dann müsste letztendlich das Geld, was an der Seitenlinie noch im großen Maße parkt, das Jonas ja eben auch angesprochen hat, dass das eben zum Teil zumindest in den Markt fließt. Und dann könnte es natürlich durchaus noch eine Ausweitung der Rallye geben. Ich würde mal sagen, im S&P gucken wir da erstmal auf das bisherige Verlaufshoch bei rund 4.200 Punkten aus Anfang Februar. Im Nasdaq sind wir da jetzt ja schon oder sind sogar schon drüber. Das zeigt auch die Stärke des Nasdaqs aktuell. Da ist die nächste Haltestelle wahrscheinlich dann eher so die 13.600 Punkte. Und im DAX 15.800 oder vielleicht sogar das Rekordhoch bei 16.200. Das ist auch auf jeden Fall in Schlagweite.
Wer hätte das gedacht?
Ja, ganz erstaunlich, ne? So schnell kann es gehen. Ein anderes Thema, Jonas, was mich diese Woche interessiert hat, und auch das hatte ich in der letzten Woche kurz angesprochen, nämlich in Bezug auf den Russland-China-Gipfel, hatte ich darüber gesprochen, dass Russland bei diesem Treffen in Moskau von Xi Jinping und Wladimir Putin auch den Yuan als Handelswährung akzeptiert hat, für Rohstoffgeschäfte.
Ja, muss er ja.
Ja, genau. Russland bleibt ja keine große andere Wahl. Allerdings, interessant war ja letzte Woche zu sehen, dass Russland das eben nicht nur mit, wenn es nach China Rohstoffe verkauft, dann eben den Yuan als Zahlungsmittel akzeptiert, sondern dass es sogar, wenn Russland Rohstoffe an Drittländer verkauft, dass es dann eben auch die Option gewähren möchte, den Handel in Yuan und nicht mehr in US-Dollar abzuwickeln. Und das ist natürlich auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt für China, eben die eigene Währung dort besser zu positionieren. Und diese Woche gab es einen Bericht im Wall Street Journal, wonach Saudi-Arabien eine Abkehr der jahrzehntelangen Dollar-Exklusivität bei Ölexporten erwägt und entsprechend China in Zukunft vielleicht auch gewähren möchte, Öl zu kaufen und mit der eigenen Währung zu bezahlen und nicht mit US-Dollar. Das wäre auf jeden Fall ein großer Schritt für China, weil Saudi-Arabien ist einer der größten Erdölexporteure der Welt. Und wenn man da letztendlich die Abkehr von dieser jahrzehntelangen Dollar-Exklusivität wagt und da einen Schritt weit dann auch unabhängiger werden will von den USA, dann ist es auf jeden Fall kein gutes Zeichen für den US-Dollar insgesamt. Und ähnliche kleinere Signale gab es dann aus Frankreich, wo es auch den ersten Handel LNG, also Liquid Natural Gas, mit China gab, der auch in Yuan abgewickelt wurde. Und Brasilien und China wollen zukünftig auch Rohstoffgeschäfte in Yuan abwickeln. Also von daher, langsam aber sicher, das sind viele kleine Puzzlesteine, die so ein bisschen in die Story einzahlen, die wir vor einem Jahr ungefähr im Podcast hatten, im Zuge der Russland-Sanktionen, die ja damals im März, also kurz nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine, losgetreten wurden. Diese beispiellosen Sanktionen gegen Russland und vor allem auch gegen das russische Finanzsystem, die ganze Abkopplung zum Beispiel vom Zahlungssystem SWIFT und so weiter, das hat ja eigentlich, oder hatten wir damals darüber gesprochen, dass das zwar kurzfristig sicherlich Russland sehr schaden wird, und das zeigt sich jetzt ja Stück für Stück auch zeitverzögert, dass das so ist. Aber dass es vor allen Dingen langfristig dazu führen wird, dass China und Russland, aber auch viele andere Staaten versuchen, aus diesem US-Finanzsystem herauszukommen, aus der Abhängigkeit herauszukommen, und der Dollar dadurch natürlich langfristig massiv Schaden nimmt, vor allen Dingen durch diese massiven Sanktionen jetzt, die da getroffen wurden. Und diese ganzen kleinen Schritte, die man jetzt sieht, also dass immer mehr Länder eben auch versuchen, ihre Handelsgeschäfte, ihre Rohstoffgeschäfte in anderen alternativen Währungen, vor allen Dingen wie im Yuan, aber vielleicht auch teilweise im Euro, abzuwickeln, das zeigt eben, dass diese Entwicklung in Gang ist und dass sie sich auch beschleunigt und dass das eben langfristig eben die Macht, die ökonomische Macht der USA und der US-Wirtschaft wahrscheinlich auch verringern wird. Aber diese Entwicklung wird Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte dauern. Also man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt innerhalb von kürzester Zeit passiert und dass der US-Dollar obsolet wird. Nichtsdestotrotz wichtige Zeichen, die es in dieser Woche mal wieder gab und die man hier auch im Podcast mal erwähnen sollte. Das soll es gewesen sein von meiner Seite. Und dann können wir eigentlich rübergehen nach Südkorea, Jonas, oder?
Ja, nach Korea. Also die KoreanerInnen reden ja gar nicht von Süd- oder Nordkorea.
Ne? Zu Recht.
Ja, genau. We're Korean oder I am Korean. Ja, ganz interessanter Blick drauf. Also das habe ich halt es wird um Hyundai gehen. Alle, die bei uns auf der Discord-Plattform drauf sind, die könnten das jetzt schon gewusst haben, aber das hat ja vielleicht auch nicht jeder gelesen. Ja, es geht um Hyundai Group, Hyundai Motor Company. Ich werde mal so ein bisschen versuchen, da die Unterschiede grob zu skizzieren. Ja, man könnte auf jeden Fall stundenlang, würde ich sagen, wenn nicht gar Tage, über Hyundai an sich sprechen, über die Gründungsgeschichte. Also das ist, ich finde wahnsinnig spannend, genau. Lasse, hast du vielleicht ein paar Insights zum, so ganz grob zum Koreakrieg oder so? Möchtest du da historisch was loswerden oder fühlst du dich gerade nicht danach?
Ich könnte alles Mögliche erzählen. Ich war ja auch schon in Südkorea und auch in Nordkorea. Zwei Wochen bin ich da durch Nordkorea gereist, 2014. Das war natürlich eine sehr spannende Reise, aber das würde diesen Podcast hier sprengen. Da können wir gerne mal ein History-Special zu machen. aber nicht an dieser Stelle, sondern dein Bericht hier über Hyundai wird, glaube ich, schon lang genug. Und deswegen würde ich mich da nicht im Weg stellen.
Ja, feel free to throw in some insights, some memories of your travels, wenn du das als sinnvoll erachtest. Ja, also Hyundai bedeutet im Deutschen Gegenwart. Hyundai an sich wurde 1947 gegründet von Chung Yu Jung. Das ist nicht, mein Koreanisch ist im Grunde nicht existent. Ob das jetzt richtig ausgesprochen ist? Chung. Auf jeden Fall der Familienname, so wie sich das für gute ostasiatische Familien gehört oder für die Etikette gehört, ist der Familienname auch dem individuellen Namen vorangestellt. Und mittlerweile ist er tot, ist gestorben, 2001, also schon eine ganze Weile, zwei Jahrzehnte, geboren 1915. Und er hat das Unternehmen 1947 ursprünglich als Bauunternehmen gegründet. Also der erste Kerngeschäftsbereich waren klassische Bauprojekte. Der Konzern hat sich auf jeden Fall sehr schnell entwickelt, ist relativ schnell gewachsen. Allgemein kann man sagen, ist ohnehin diese Jahre 50er, 60er, aber auch 70er Jahre sehr dynamisch, also wirtschaftlich gesehen, soziologisch gesehen sicherlich auch, aber wirtschaftlich gesehen in Korea unfassbar dynamisch waren. Und ja, schnell hat unter der Führung von Chung Yu-jung ja das Unternehmen oder die Gruppe neue Unternehmensbereiche geschaffen. Anlagenbau, Schwermaschinenherstellung, Schifffahrt, Reederei, Schifffahrtsmotoren, Möbel, Elektrotechnik, Versicherung, Finanzdienstleistungen, Elektronik, Elektrotechnik, Fahrzeugbau. Also merkt schon, ich habe mir jetzt hier nichts dazu ausgedacht. Das Unternehmen ist zu einem der mächtigsten Großunternehmen Ostasiens geworden, war lange Jahre, jahrzehntelang die größte Unternehmensgesellschaft oder das größte Konglomerat Koreas. Mittlerweile ist es Samsung, wissen bestimmt auch einige. Also die Samsung Group ist aktuell und seit ja auch nicht wenigen Jahren das größte Unternehmenskonglomerat Koreas. Heißt drei Sterne. Die Bedeutung dahinter wollte ich immer noch mal lesen, aber es geht ja jetzt hier in dieser Folge nicht um Samsung, vielleicht mal in einer der zukünftigen. Auf jeden Fall die Hyundai-Gruppe und darin oder eigenständig davon die Hyundai Motor Company. Es gab ja Ende der 1990er Jahre die sogenannte Asienkrise, in denen eben Ost- und Südostasien massiv wirtschaftliche Probleme hatten. Und infolge dieser Krise musste eben unter anderem auch die Hyundai Groups, durchaus massive Restrukturierungen vornehmen. Und eine von diesen Restrukturierungsmaßnahmen war eben, dass aus der Hyundai-Gruppe die Hyundai Motor Group oder Hyundai Motor Company ausgegliedert wurde und zu einer eigenständigen Unternehmensgesellschaft wurde, Ende der 1990er Jahre. Der prägendste Unternehmenbereich ist sicherlich da Automotive oder die Automobilmarken, namentlich Hyundai, Kia und seit 2015 Genesis. Ich gehe später nochmal ganz kurz auf Genesis ein. Die anderen Bestandteile des Unternehmens, also das ist einfach wahnsinnig viel. Also Hyundai ist wirklich, kann man sagen, completely enclosed Automotive Manufacturer. Es gibt Autoteile, Autoersatzteile mit Hyundai Mobis, Hyundai Dymos, Powertech, Hyundai WIA, Hyundai Materials. Dann hat Hyundai eigene Stahlhütten. Also die Hyundai Motor Group hat eigene Steel Mills, Hyundai Steel, Hyundai BNG Steel, die auch einfach zur Hyundai Motor Group gehören. Lasse, das würde dich besonders freuen, Schienenfahrzeuge und Rüstung, Hyundai Rotem gehört dazu, profitiert also auch mit dem Kauf der
Aktie. Wird er auch davon. Der K2 Panther gebaut?
Ja.
Ja, sehr gut. Ja. Also das ist wirklich ein fantastisches.
Ja. Du hast dich ja hier immer wieder als großer Waffenfan geoutet mittlerweile. Kriegsnarr.
Also, ich bin kein Waffenfan, aber ich bin Hobby-Militäranalyst, ja.
Okay. Aber das ist eine Fähigkeit, denke ich, die immer leider immer wichtiger geworden ist seit dem 24. Februar, oder? Liege ich da datentechnisch richtig?
Ja.
Also 2022. Technische Entwicklung mit Boston Dynamics, das ist sicherlich für die mittelfristige Zukunft wird das sehr spannend. Ne? Gib mal auf YouTube ein, Boston Dynamics Roboter. Da findet man durchaus auch echt unterhaltsame Videos. Also ob es jetzt der Hunderoboter ist oder der Mensch humanoide Assistent, der da mittlerweile Flickflacks schlagen kann. In bester Taekwondo-Manier. Kunststücke, sage ich schon. Aber also echt Wahnsinn, was da die Entwicklung in den letzten 3 bis 5 Jahren gebracht hat. Echt krass. Logistik haben die drin. IT, natürlich bezogen auf Autos. Deswegen heißt es auch Hyundai Auto Ever. Bankenversicherung, gut, das haben wir jetzt, ne? Mercedes Bank gibt's ja auch. VW Financials, auch im VW-Konzern integriert. Ist jetzt nicht so das, was super speziell ist, aber eben Banken- und Versicherungsdienstleistungen bieten die auch an. Das bei Hyundai auch so eine Art Garantieversprechen. Auch, dass die Marke sich so aufbauen will, dass sie eben durch die Zusatzleistung eben wirklich nachhaltig im After-Sales-Bereich die Kundinnen und Kunden begleitet und sozusagen sagt so, wir kümmern uns um unsere Leute, um unsere MitarbeiterInnen, aber wir kümmern uns auch um unsere KundInnen und das ist auch nicht nur in unserem proklamierten Werteuniversum drin, sondern die Strategie dahinter ist, dass eben auch durch entsprechende Produkte, ja, ist natürlich alles nicht altruistisch, Cross-Selling ist das Stichwort, aber eingebunden eben, ne, wenn man in dem Marketing-Sprech bleiben möchte, in einem Care, Rundum-Care-Paket für die Kunden, denn unsere Kunden sind uns ja wichtig und liegen uns am Herzen und sowieso wollen wir hier diese ganze Welt nachhaltig gestalten. Also, das haben sie mit nicht wenigen anderen Marken gemeinsam, hat auch alles wirtschaftlich sinnvolle Gründe, dennoch kann man das Ganze natürlich auch kritisch betrachten. So, wie viel Umsatz macht die jetzt eigentlich, die Hyundai Motor Company? Aktuell ungefähr 200 Milliarden Dollar Umsatz jährlich. Die Automobilsparte mit allen Automarken, nicht Autoteile, mit allen Automarken macht ungefähr knapp 95 Milliarden Dollar Umsatz. Ist also extrem wichtig in diesem Bereich. Und ja, Unternehmensleitung hat Chung A. Sun inne, Chairman, Haupterbe und einziger Sohn des direkten Nachfolgers von dem Unternehmensgründer. Wir merken also schon, es ist jetzt die dritte Generation am Steuer. Ja, Steuer passt, denke ich, ist das richtige Bild in dem Fall. Und also wir merken uns einmal kurzes Recap. Größter Hyundai Motor Group, größter Automobilhersteller Koreas und nach Kfz-Absatz drittgrößter weltweit seit, ich meine, 2020. Aber nach Kfz-Absatz, schaut man nämlich auf die Revenue-Seite, entdecken wir, dass Hyundai am Ende der weltweiten Top 10 Automobilhersteller im Umsatz-Ranking liegt. Also wir können hier schon erahnen, wo die Herausforderungen und die Ansprüche und die Ambitionen in der Zukunft liegen. Mehr Marge, mehr Umsatz, teurere Modelle. Hier kommt sicherlich auch Genesis ins Spiel. Wenn man sich das mal anguckt, die Autos, ich bin mal auf die Website gegangen. Ja, so eine Mischung aus futuristisch, sportlicher Athletik. Beim Logo musste ich so ein bisschen an Bentley denken. Ne? Habe ich an meine zwei Bentleys gedacht, die ich ja hier in Zehlendorf verstecke. Also das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber man erkennt definitiv auch die Designs von den neuen Hyundais drin. Insbesondere bei den Modellen, die in den USA verkauft werden. Jetzt vergessen, wie die heißen, aber der Pickup und der große Jeep, viele Modelle, die es in den USA gibt, gibt es ja bei uns in Europa gar nicht. Einfach die Ansprüche unterschiedliche sind. Und Genesis ist da eben ein wichtiger Bestandteil. Ich habe im Vorfeld dieser Folge im Podcast auch ein Interview gehört, mit der CMO, also Chief Marketing Officer von Hyundai USA, Angela Zepeda. Und die sagt Hyundai selber, sieht sich als Challenger-Brand, also als Herausforderungsmarke an. Ne? Und die Herausforderung, und das ist ja auch wichtig, für wenn ihr jetzt überlegt, vielleicht möchte ich in die Hyundai Motor Company investieren, das geht auch, ist ein sogenanntes GDR, Lasse ist immer mal wieder auf ADRs eingegangen, das Kürzel findet man öfter. Ne? Lasse, willst du mal 3 Sätze sagen zu ADR? Und GDR steht für Global.
Ja, es ist letztendlich eine Art Schuldverschreibung. Also es ist nicht direkt die Aktie, sondern ein Derivat, was ihr da kauft, was aber mit der Aktie hinterlegt ist, besichert ist. ADR steht ja für American Deposit Receipt, Depository Receipt, und GDR dann eben für Global Depository Receipt, ja.
Das ist das, was wir handeln können, und wer das eben potenziell handeln will, genau, wir... Ich möchte ja hiermit einfach nochmal, wir hatten ja Hyundai gerade im Discord immer mal wieder beleuchtet. Ich war auch immer wieder investiert. Ist auch teilweise echt gut gelaufen, insbesondere dieser Bounce vor wenigen Jahren nach oben, als es Spekulationen gab zum Apple Car, ja, Apple Auto. War ja auch Hyundai auch als Herstellerpartner genannt, im Spiel gebracht, und das hat so also wenn man in die Kurshistorie 2, 2,5 Jahre zurückschaut, war das bei Hyundai eigentlich der größte Bounce nach oben. Ganz wichtig, sich da mal den Chart auch längerjährig anzuschauen. Da sieht man aber auch, dass Hyundai sich eigentlich in so einer bestimmten Range immer bewegt hat und da bislang kursmäßig nicht so richtig rausgekommen ist. Und wo liegen jetzt eigentlich die Fantasien bei Hyundai Motor Company und der Aktie? Meines Erachtens einerseits Boston Dynamics, muss aber dazu sagen, dass natürlich dieser Unternehmensbereich ja umsatzseitig noch natürlich eine massiv untergeordnete Rolle spielt. Wo kommen also die Umsatzhebel her? Die Umsatzhebel kommen ja logischerweise eher aus dem Automobilgeschäft her, und da hat Hyundai eben große Ambitionen, nicht nur in den USA, sondern überall. Auch in Deutschland hat Hyundai wirklich die letzten Jahre erstaunliche Zuwächse geschafft, Umsatzzuwächse geschafft, auch man irgendwie Automotorsport und solche Sachen sich das mal anguckt. Ich sind alles Magazine, die ich eigentlich gar nicht verfolge, aber jetzt in der Recherche gesehen habe, dass da einfach die Recognition, also die Aufmerksamkeit, die Anzahl der Artikel und so weiter in den letzten Jahren auch einfach, die sich um Hyundai, um Kia, vor allem aber um Hyundai, ne, Hyundai Tucson in Deutschland auch recht erfolgreich, dass das auch einfach gestiegen ist. Und für mich zeigt das eben, dass Hyundai hier anscheinend, also für mich aus Aktionärsperspektive, ich habe ja Hyundai-Aktien und ich habe die jüngst auch weiter aufgestockt, die Position, zeigt für mich, dass Hyundai da einfach auf dem richtigen Weg ist, dass die Strategien und Maßnahmen, Taktiken anscheinend greifen. Und was ist jetzt unter anderem die Herausforderung? Die haben Street Recognition, das sagen ExpertInnen, das sagt die CMO selber, das sagt Hyundai selber. Wir haben Street Recognition, die Leute sehen uns, sehen häufig Hyundai auf den Straßen. Übrigens, Hyundai in den USA, zweitgrößte EV-Brand nach Tesla. Und ganz klar Herausforderin von Tesla. Und so, man sieht also, die sehen die Kaufentscheidung von Dritten als weitgehend clever an, wenn sie einen Hyundai sehen und vielleicht noch keinen Hyundai haben. Und einen ähnlichen Weg, wenn man sich mal die Geschichte von Toyota anschaut, hat eben auch Toyota genommen, damals in den USA und Europa. Ne? Neuer Name, irgendwie ungewohnt, und insbesondere in Deutschland, oh, wir haben ja hier Mercedes, BMW, was brauchen wir hier, das von denen da aus dem Osten, wir brauchen ja nichts anderes. So, man ist da über die Qualität gegangen, Toyota. Hyundai geht da so ein Mix, einerseits als Innovator und aber auch in Sachen Qualität und im Sinne von dieses ganze Care-Paket drumherum. Finde ich persönlich interessant, deswegen bin ich in die Aktie investiert und habe die Position auch aufgestockt. Keine Anlageberatung, das soll ja, wie gesagt, im Podcast immer, wenn wir Aktien erwähnen, ein Anstoß sein, dass ihr selber in die Recherche geht, eine Inspiration sein, vielleicht für Unternehmen, die ihr noch gar nicht auf dem Zettel gehabt hattet bis zu dem Zeitpunkt. Deswegen machen wir das Ganze hier, ja. Aber wie gesagt, wir sind keine Profis, die ein Unternehmen, die Financials, die Unternehmensstrategie irgendwie komplett beleuchten können. Das soll immer ein Stein des Anstoßes für die eigene Recherche auch sein, die eben ja unabdingbar ist und eminent wichtig ist.
Jonas, ich habe jetzt in der Zwischenzeit, während du hier sehr ausführlich über Hyundai berichtet hast und geschwärmt hast, ja auch zu Recht geschwärmt hast, nochmal mir die fundamentalen Kennzahlen angeguckt, und das ist ja wirklich absurd, wie günstig Hyundai bewertet ist. Ne? Also Ich habe jetzt mal zwei verschiedene Quellen. Mit dem KGV ist ja immer so eine Sache, aber das 23er KGV liegt bei OnVista bei 1,43 und bei Stock 3
knapp 4, ne?
Bei 3,2. Mhm. Also beides ist auf jeden Fall absurd günstig. Dann haben wir, gut, im laufenden Jahr soll es angeblich einen Gewinnrückgang um rund 9% geben, laut OnVista. Aber nachdem der Gewinn in den letzten Jahren immer deutlich zweistellig gewachsen ist, und im nächsten Jahr ab 2024 auch wieder zweistellig, nämlich um 15,8% wachsen soll. Und wenn man sich dann die Dividende anguckt, da wird wirklich klar, dass Hyundai, glaube ich, auf dem aktuellen Niveau, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, weil die Downside, das Abwärtsrisiko ist in meinen Augen schon auch einigermaßen begrenzt bei dieser sehr, sehr günstigen Bewertung. Das heißt nicht, dass die Aktie jetzt, wie gesagt, natürlich nicht noch ein bisschen weiter fallen kann oder jetzt demnächst sofort nach oben ausbrechen muss. Das glaube ich vielleicht auch nicht. Das ist halt eher eine sehr gemütliche Aktie. Aber schauen wir auf die Dividende. Die Dividende pro Aktie ist seit 1919 stark gestiegen, von damals 2 Euro auf aktuell 5,37 Euro. Und im nächsten Jahr soll sie schon bei knapp 6 Euro liegen. Und das macht auf dem aktuellen Kursniveau eine Dividendenrendite von 16,58% aus. Also das ist schon richtig krass, ne? Also von daher, allein nur aufgrund dieser Dividende, selbst wenn sie mal ein bisschen sinken sollte, aber dass sie jetzt komplett wegfällt plötzlich, da muss ja sonst was passieren, sehe ich jetzt aktuell nicht. Das heißt, allein aufgrund der Dividende meines Erachtens ist das wirklich eine sehr interessante Autoaktie. Ich meine, bei vielen Autoaktien ist die Dividende vergleichsweise hoch und auch die Bewertung vergleichsweise günstig. Aber gerade bei den deutschen Herstellern bin ich immer wirklich sehr, sehr vorsichtig aufgrund dieser massiven Abhängigkeit von dem chinesischen Markt. Und da bin ich immer, ich habe auch keine deutschen Autoaktien im Depot, auch nicht VW oder so, weil mir das einfach zu risikoreich ist irgendwie. Während bei Hyundai, die sind meines Erachtens deutlich breiter aufgestellt, sind eben nicht so abhängig von einem Markt und vor allen Dingen nicht vom chinesischen Markt. Wir sind technologisch besser aufgestellt in Sachen EV, aber vor allen Dingen auch in Bezug auf Wasserstoff hast du, glaube ich, gar nicht so gecovert, eben mit den Bussen zum Beispiel und LKWs, dass Hyundai da ja absolut führend ist im Bereich Wasserstofftechnologie bei Nutzfahrzeugen und auch Schwerlastfahrzeugen. Naja, und dann hat man wegen diese große Breite im Konzern, die Technologieführerschaft auch bei Robotics mit Boston Dynamics. Also es ist schon ein tolles Unternehmen, muss ich sagen. Also wenn ich eine Autoaktie kaufen würde, dann glaube ich auch Hyundai.
Ja, genau.
Habe ich bisher aber noch nicht im Depot. Könnten aber tatsächlich mal wieder auf die Watchlist auch packen.
Unbedingt.
Da war Hyundai ja lange Zeit bei uns drin, für alle zahlenden Mitglieder. Wir hatten sie dann zwischenzeitlich bei diesem Apple-Hype verkauft.
Zu Recht.
Ja, und da die Gewinne mitgenommen. Genau, das war sicherlich auch gut. Da hatten wir ja, glaube ich, weiß gar nicht wie viel Prozent, aber auf jeden Fall echt deutlich zweistellige Prozent Gewinne mitgenommen. Und jetzt auf dem aktuellen Niveau, ich meine, gut, die Aktie ist jetzt auch wieder bei 36, war zwischenzeitlich ja bei knapp 26. Also man hätte im letzten Jahr auch durchaus günstiger noch zugreifen können. Aber wie dem auch sei, ich glaube, auf dem aktuellen Niveau ist das trotzdem, kann man da meines Erachtens, wie gesagt, keine Anlageberatung, aber aus meinem Gefühl heraus deckt sich mit deinem, Jonas, eigentlich nicht viel falsch machen.
Ja, ich finde auch, also ich denke, und das hat ja auch diese Kursexplosion in Anführungsstrichen damals im Zuge dessen, dass einfach die Story, wir brauchen ja einfach immer Stories, mit dem Apple Car, was halt für ein Potenzial auch da schlägt. Klar ist das dann kurzfristige Spekulation, aber so wie wir und ich das auch privat dann gemacht hatte, dann eben mal kurzfristig bei solchen Hype-Story-Kurs Eruption, die dann in die eigene Richtung laufen, da dann auch mal Gewinne mitzunehmen und zu einer späteren Zeit, wenn die Fundamentals weiter stimmen, wieder zuzugreifen. Das ist mir ausnahmsweise mal bei Hyundai irgendwie recht gut gelungen. Nicht selten ist mir das auch passiert, dass ich zwar dann irgendwie mal für einen zwischenzeitlichen Bounce ausgestiegen bin und dann aber nie so wirklich wieder gut in eine Aktie reingekommen bin. Also damals hieß es noch Google, ist mir das bei Google immer mal wieder passiert, ne? Also hätte man einfach drin bleiben müssen, so. Aber ja, gelingt ja auch einfach den wenigsten, leider. Deswegen diese, ja, whatever, ich muss jetzt nicht nochmal auf Buy and Hold eingehen, haben wir auch zu genüge Folgen gemacht. Guckt da gerne in die Historie. Ich denke einfach, Hyundai ist super aufgestellt und jetzt, was jetzt eigentlich in Anführungsstrichen nur noch fehlt, ist einerseits ja einfach die öffentliche Wahrnehmung für die Aktie, einfach nochmal so ein externer, irgendwie so ein externer Arschtritt, so oder Anschub, sei es jetzt vielleicht Boston Dynamics, dass dieser Roboter jetzt was weiß ich nicht was kann, irgendwie in der Pflege super, super gut eingesetzt werden kann. Gut, die empathische Seite wird da nicht sein, aber irgendwie, ihr wisst, was ich meine, ne? Also meines Erachtens kleines Fünkchen für, dass es wieder über 40 geht und dann sind wir ganz schnell auf 44, 45.
Ja, genau. Einfach mal einen Fuß in die Tür stellen. Ich werde euch mal ein Video von Boston Dynamics in die Shownotes packen. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Das ist ein paar Monate alt. Hatte ich, glaube ich, auch mal bei Discord geteilt.
Ja.
Kann ich nochmal in die Shownotes packen. Das zeigt, wie krass mittlerweile die Entwicklung ist bei so humanoiden Robotern. Das ist eigentlich mehr oder weniger echt von der Motorik her menschenweit überlegen. Das ist schon echt abgefahren. Ja, super. Jonas, vielen Dank für die Insights.
Ja.
Und für den Reminder, für die Erinnerung, dass man Hyundai auf jeden Fall mal auf den Zettel haben könnte. Dann würde ich sagen, blicken wir jetzt zum Monatsende und auch Quartalsende mal ins Musterdepot und gucken, was sich da so ein bisschen getan hat. Für diejenigen, die hier zahlende Mitglieder sind, die wissen das ja sowieso schon, aber vielleicht für alle anderen auch irgendwie mal interessant. Bei mir, ich habe bis jetzt eigentlich, oder im März habe ich eigentlich nur zwei Positionen verkauft mit Gewinn. Einmal hatte ich ja Anfang März eine Short-Position auf den S&P, die ich dann Mitte März ziemlich gut getimt auf dem Punkt da das Tief erwischt habe und mit 15% verkauft habe. Das war ja eigentlich auch eher so eine Art Absicherung fürs Depot. Dementsprechend wollte ich den Short da auch nicht lange halten und habe ihn verkauft. Und dann habe ich noch eine Halbleiteraktie, nämlich Supermicro, im Portfolio gehabt. Die ist wiederum auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Und da habe ich jetzt aber auch erstmal die 30% Gewinn realisiert. Ja, weil ich so ein bisschen skeptisch bin. Also wenn Halbleiter, dann ist Supermicro nach wie vor auch bei mir echt ein absoluter Favorit. Ist auch weiterhin auf der Watchlist. Nach wie vor sehr günstig bewertet mit einem KGV von 10 und sehr wachstumsstark. Aber wie gesagt, in Bezug auf eine mögliche Rezession im zweiten Halbjahr würde ich auch da mal davon ausgehen, dass die Halbleiterbranche insgesamt einfach ein bisschen unter Druck gerät und dass ich Supermicro da auch nicht komplett von entziehen kann. Also ich setze da so ein bisschen auf den Rücksetzer, mal gucken, ob ich Glück habe und würde gerne später wieder einsteigen. Ansonsten mit Blick aufs Depot eine Cashquote von 79%, also nach wie vor sehr, sehr geringe kleine Positionen. Insgesamt habe ich 9 Positionen. Den Short auf dem S&P habe ich mittlerweile wieder reetabliert. Und ansonsten habe ich BYD noch im Depot, das läuft ganz gut. Zwischenzeitlich war sogar deutlich mehr im Plus, jetzt aktuell noch 7%. Ørsted, Energieunternehmen aus Dänemark, ist genauso leicht im Minus wie mein Indien-ETF und mein Brasilien-ETF, jeweils so zwischen minus 5 und minus 8%. Aber ja, da bleibe ich weiterhin am Ball. Die Bond-ETFs sind eine gute Stabilisierung fürs Depot, auch wenn die aktuell noch mehr oder weniger unverändert sind oder mit ganz leichtem Plus, glaube ich nach wie vor, dass das auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate auf jeden Fall eine gute Beimischung fürs Depot ist und bleibt. Ja, und dann meine beiden Sorgenkinder sind einerseits BioNTech, da ärgere ich mich tatsächlich, dass ich die Aktie gekauft habe. Auf dem aktuellen Niveau zumindest, da bin ich aktuell jetzt minus 29% im Minus. Und ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass da jetzt kurzfristig neue Impulse kommen. Aber gut, langfristig ist das Unternehmen weiterhin aussichtsreich, deswegen habe ich da jetzt auch keinen Druck, dass die Position zu schließen, zumal sie wirklich eine sehr kleine Position ist. Und genauso halte ich es mit Stem. Auch die Aktie hatten wir mehrmals hier schon im Podcast erwähnt. Ein Batterietechnik- und Speicherunternehmen, das viele kleine Batteriespeicher mit Software, intelligenter Software miteinander verknüpft, zu einem sogenannten Smart Grid, intelligentem Netz. Die Aktie ist wieder stark zurückgekommen. Die machen jetzt eine Kapitalerhöhung und waren vergleichsweise hoch bewertet. Mittlerweile sind sie eigentlich gar nicht mehr so hoch bewertet, nämlich mit einem Kursumsatzverhältnis von nur noch 3 fürs laufende Jahr. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass ich die Position sogar Stück für Stück weiter aufstocken werde. Ist aber letztendlich ein sehr, sehr kleiner Wert, dementsprechend entsprechend risikoreich. Von daher werde ich jetzt die Position nicht ins Unermessliche steigern. Aber vielleicht, da ich bisher nur einen sehr kleinen Teil da halte, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da nochmal nachkaufe. Mal gucken. Wie sieht's bei dir im Musterdepot aus, Jonas? Insgesamt kann ich für mich auf jeden Fall behaupten, dass man mit einem DAX-ETF auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt im ersten Quartal mehr Rendite gemacht hat, als ich mit meinem Musterdepot hier. Aber ja, zurzeit hatte ich ja auch schon oft angesprochen, für mich gilt das, was du anfangs mit dem Pain Trade angesprochen hast. Ich bin nach wie vor sehr gering investiert, nur mit 20% hier im Musterdepot, auch privat ja sehr wenig und ja, warte einfach ein bisschen ab, weil ich halte die aktuellen Kurse eben für vielfach nicht sonderlich attraktiv. Allerdings bei einigen Einzelwerten ist es eben durchaus, haben wir eben bei Hyundai gesehen, schon auch bewertungstechnisch sehr, sehr günstig. Dementsprechend werde ich wohl eher versuchen, günstige Einzelwerte auszusuchen, als jetzt in ETFs zu investieren, aktuell hier auch im Musterdepot.
Genau, Musterdepot müssen wir vielleicht jetzt hier einmal nochmal sagen, für die, die es nicht wissen, das könnte so ein bisschen misleading sein. Ne? Also wir sind ja hier sozusagen in einem direkten Wettbewerb. Es ist durchaus kein Musterdepot, was man so mit einem Gesamtkapital von sich abbilden sollte. Also auf gar keinen Fall. Ne? Wir haben hier auch aus Entertainment-Aspekten ja diesen Wettbewerb gestartet und das bezeichnen wir ja hier aktuell, solange es das gibt, als Musterdepot. Ne? Also das, so viel sei gesagt, wir haben ja in der Struktur für unsere zahlenden AbonnentInnen, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die das machen, haben wir ja die Watchlist, die früher Musterdepot hieß, die ja wesentlich ausgeglichener ist, ne, von den Sektoren, die wir dort beobachten und ja, die Titel, die wir eben dann in dieser Watchlist haben. Aber um das Ganze mal greifbarer zu machen und ja, ein bisschen mehr Pfiff in die Sache zu bringen, ein bisschen mehr Unterhaltung, haben wir eben diesen Wettbewerb gestartet seit Anfang des oder seit Ende letzten Jahres. Ne? Und das ist eben das Jonas versus Lasse Musterdepot, beziehungsweise die Jonas versus Lasse Musterdepots. Lasse hat ja seins, ich habe seins. So, das vielleicht hier einmal nochmal, sei noch einmal gesagt, einordnend. Und bei mir verhält es sich ähnlich von der Cashquote her. Ich bin aktuell etwas mehr investiert als Lasse. Bei mir sind es 69%, bin also mit gut 30% gerade investiert. Verhält sich ähnlich wie Lasse. Ich habe unterliege seit Jahresanfang dem DAX auch ganz klar, dem MDAX sowieso und dem Eurostoxx 50 erst recht. Habe mich entsprechend bislang im ersten Quartal nicht als genialer Stockpicker hervorgetan. Ich habe aktuell 7 Positionen. Was habe ich denn jetzt im vergangenen Monat so gemacht? Ich habe zum Beispiel die Hälfte der Position auf Steico reduziert zu 53,40. Ich wollte zu 50 Euro, weil ich gedacht hatte, dass die Aktie dahin läuft, die Hälfte wieder aufstocken. Hat nicht geklappt. Ich glaube, bei 50,60 Euro hat die Aktie gedreht. Ganz toll. Ja, jetzt steht sie bei 53,60 Euro. Ja, ich habe die Hälfte der Position, Glück noch, ist eine Halteposition. SRF Holland hatte ich die Hälfte verkauft, 12,28 Euro meine ich. War der Meinung gewesen, dass die Aktie zumindest mal kurz unter 10 Euro guckt. Ja, ich glaube bei 10,30 Euro, 10,40 Euro hat sie gedreht. Ganz toll, jetzt steht sie bei 11,84 Euro. Lasse wollte auch bei 9 Euro reingehen, glaube ich.
Hier bei 10.
Du wolltest bei 10 reingehen, ja, wunderbar. ja, seitdem
haben wir auch wieder sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt. Ne?
Also ja, seitdem hat die Aktie wieder fast 20% gemacht. Also, ja, genau. Ganz klar, Lasse auch verpasst. Ich auch, die Hälfte der Position wieder aufzustocken. Genau, haben sehr gute Zahlen gebracht. SRF Holland, tolle Aktie. Bin froh, dass ich nicht alles verkauft hatte und einen Teil gehalten habe. Also das zeigt so, ich arbeite da, ja, wenn man so die vergangenen Jahre verfolgt, arbeite ich, glaube ich, nochmal etwas mehr mit diesen Teilverkäufen als Lasse. Und ne, ich habe zwar gesagt, wir machen das hier aus Entertainment-Gründen, aber man kann, glaube ich, auch aus unserem Vorgehen die ein oder andere Inspiration mitnehmen. Offensichtlich in diesem Quartal wäre es gut gewesen, uns nicht zu verfolgen, weil ich bin mit dem Depot auch im Minus, und zwar gut 7% gerade in total seit Auflegung dieses Depots. Was habe ich noch drin? Und das tut sehr weh. Verbio hatte ich sehr weit oben gekauft. Mit Verbio bin ich 39% hinten, bin aber weiterhin von dem Unternehmen überzeugt. Deswegen lasse ich die Aktie drin, möchte die Position aber nicht noch größer werden lassen. Was auch weh tut, ich bin in diesem Monat Nasdaq 100 mit einem Noki K.O.-Zertifikat short gegangen. Das liegt jetzt auch knapp 29% hinten. Da kann ich kritisch mir gegenüber anmerken, habe ich die Positionsgröße zu hoch gewählt. Die ist zu hoch, deswegen hat die unverhältnismäßig hohe Auswirkungen auf die Performance im Depot, und dadurch, dass es ein stark gehebeltes Produkt ist, hätte ich definitiv aus Risk- und Money-Management-Gesichtspunkten die Ursprungsposition, die Kaufposition deutlich niedriger wählen müssen. Das war ein Fehler. So, jetzt hat man diesen Fehler erkannt, jetzt muss man den eigentlich sofort korrigieren, weil Fehler immer Geld kosten. So, mal gucken, wie konsequent ich da bin. Ja, ich werde da am Wochenende drüber meditieren. Diesen Monat hatte ich gekauft, K und S. Ich werde jetzt nicht drauf eingehen. Ich habe das im Premium-Bereich, im Bezahlbereich für unsere zahlenden AbonnentInnen erläutert, weshalb ich K plus S gekauft habe. Aktie steht gerade bei mir im Grunde auf dem Niveau, wo ich gekauft habe. Ja. Was ich noch machen möchte, ist, Shimano. Shimano, als wir das Depot gestartet haben, war eine meiner ersten Käufe Shimano, japanisches Unternehmen, Marktführer im Bereich Fahrradzubehör, ne, Gangschaltung, guck mal auf euer Fahrrad, wird sicherlich was von Shimano dabei sein, Bremsen, bla bla bla. Und Angelzubehör, Angeln, Angelruten, Schnüre, Blinker, dies, das. Also, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, auf Leinenfischerei gehen wollt, Thunfisch, whatever. Ja, Thunfisch lässt ihr lieber bleiben, aber irgendwie mal auf die gemeine Forelle. Aber die ist, glaube ich, auch bis zu bestimmten Saisonalitäten irgendwie gefährdet. Also, ja, ich weiß nicht. Vielleicht dann doch lieber eine vegane Fischalternative essen. Gibt es mittlerweile, glaube ich, auch ganz gute Sachen aus Blumenkohl. Finde ich gar nicht so verkehrt. Nichtsdestotrotz, Shimano, gutes Unternehmen. Bin ich 3% im Minus gerade. Hat sich die letzten Wochen sehr stark erholt. Hab mich selber wieder mal über mich selber geärgert, dass ich da unten nicht verbilligt habe weil ich das Unternehmen, die Marke einfach sehr stark für sehr stark halte. Und wir haben in den vergangenen Folgen, insbesondere von Lasse kam der Input, seit Monaten eigentlich auch immer mal wieder gesagt, dass der japanische Aktienmarkt interessant ist. Das bleibt so. Vielleicht auch mal Folge 156 anhören, liegt noch gar nicht so weit in der Vergangenheit. Da gucken wir uns ja die Zaibatsus oder Keiretsus, namentlich unter anderem Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, in die Warren Buffett, ja, ab, ich weiß nicht, wann ist das erste Mal rein, 2014, 2015, ist alles in Folge 156 wirklich sehr interessant. Ich bin ja dann auch bei Mitsui und bei Mitsubishi in diese japanischen Unternehmenskonglomerate, die durchaus in Teilen der Kernstrukturen mit den JBLs aus Korea, unter anderem ja Samsung und Hyundai, verglichen werden kann. Also ich denke auch Folge 156 wirklich eine tolle Folge, die man sich, finde ich, anhören sollte. Und ja, Warren Buffett ist ja auch immer ein Zugpferd, ne? Was die Streamzahlen angeht, das haben wir gemerkt, wenn wir Warren Buffett das ist ja kein Clickbaiting, wenn wir Warren Buffett draufschreiben, dann ist auch Warren Buffett drin. Und das ist bei Folge 156 definitiv der Fall. Ist aber dann auch, merken wir immer wieder, eine der meistgestreamtesten Folgen. Der Herr hat sich dann einfach verdient gemacht und die Leute vertrauen dem. Und wenn man das thematisiert und eben zeigt, was der so macht, dann ist das irgendwie, glaube ich, für alle durchaus inspirierend oder zumindest anhörenswert. Das soll es von meiner Musterdepot-Seite gewesen sein. Genau, für mich ist es ähnlich wie Lasse, so ein bisschen so Paintrade-mäßig. Ja, ich habe mich einfach geärgert, weil eigentlich war das sehr absehbar, dieser Shift nach Value, den wir auch immer wieder thematisiert haben, der mir privat irgendwie auch gar nicht so verkehrt gelungen ist, muss ich sagen. Wenn ich mal die Performance meines privaten Depots mit jetzt hier dem mit meinem Musterdepot, in dem ich ein Lasse im Wettbewerb stehe. Aber so ist das. Hätte, Fahrradkette, hoffentlich von Shimano.
Weil Shift, ein letzter Satz noch. Shift von Value zu Tech, ne? Also es war ja umgekehrt. Also im ersten Quartal gab es ja ganz, ganz klar eine Outperformance von Technologie gegenüber Value-Unternehmen. Zumindest am US-Aktienmarkt. Im DAX konnte man das jetzt nicht so richtig sehen.
Aber Eurostoxx Value ist ja wahnsinnig gut gelaufen.
Ja, genau. Aber ja, also generell Aktienmärkte außerhalb der USA und vor allen Dingen dann auch Europa ist weiterhin gut gelaufen. Aber wenn man sich jetzt die US-Aktienmärkte angeguckt, ist der Dow Jones ja sehr viel schlechter gelaufen als der
Nasdaq. Nee, der ist ja vorweggelaufen schon, ne?
Genau, von Oktober bis Dezember war der Dow Jones der Outperformer und ab Januar dann eigentlich der Nasdaq, genau. Und der war dann getrieben vor allen Dingen von den großen Technologieunternehmen, das hatten wir jetzt ja auch mehrfach schon erwähnt.
Stimmt, da denke ich mir aber da die Überlegung auch, ne? Man sagt ja, wir haben das ja auch oft genug thematisiert und man hört es ja immer wieder so da, dass halt da so die drei, vier Achillesfersen, vor allem ja dann im S&P und Nasdaq, die zwei Achillessehnen, Microsoft und Apple ist es. Mhm. Ja, aber gut, man kann sicherlich auch noch Amazon natürlich mit reinzählen. Aber gleichzeitig könnte man ja auch sagen, wenn jetzt die Konjunktur sich eben nicht so abschwächt und wir sehen irgendwie in den Nebenwerten, wir haben ja gesagt, sowohl die Cracks vor Crashs oder vor Rückgängen entstehen in den Nebenwerten, also dann würde man sich dann eher so auf den US-Aktienmarkt betrachtet irgendwie Russell 2000, Russell 3000 angucken, in Deutschland vielleicht eher in S-DAX. Aber gleichzeitig kann man ja auch in die andere Richtung nach oben wieder erkennen, wenn es wieder nach oben läuft, dass dann vielleicht bei den Nebenwerten, bei den Small- und Mid-Caps sich früher zeigt, sondern eben sagen könnte, dass da möglicherweise auch noch Potenzial ist. Ne? Angenommen, die Berichtssaison und die Ausblicke werden sich bei einem Großteil der kleineren Unternehmen, die deutlich kleiner sind als jetzt Big Tech im Nasdaq, dass die sich irgendwie verbessert haben, dass natürlich auch eine Chance ist. Gerade dann, wenn das Szenario eintreffe, wenn die Big Techs zumindest stabile Zahlen liefern und nicht zurücklaufen in den Kursen, ne? Oder nur gleich zurücklaufen irgendwie, aber die Nebenwerte dann die kleineren Werte hochgehen, ne? Dann haben wir ja ein Szenario, was sozusagen in seiner Struktur, in seiner Basis, in seiner Breite ein deutlich gesünderes wäre, ne? So dass man dann auch wieder, dass die Nebenwerte sozusagen den Gap aufholen. Du hast ja den Gap beschrieben zwischen oder das Unverhältnis beschrieben zwischen der hohen Gewichtung von 5-6 sehr stark gewichteten Werten versus diesen Equal Weight Ansätzen, die man jetzt zum Glück parallel auch beobachten kann. Aber das Gap kann sich ja auch von der anderen Seite schließen, oder?
Ja, also in der Regel wird es von beiden Seiten geschlossen, ne? Ein bisschen. Also, dass sowohl die Outperformer zurücklaufen, als auch die Underperformer hochlaufen, ja.
Eine Hand wäscht die andere, ne? Man kommt offensichtlich sich entgegen.
Das kann kurzfristig, so auf Sicht der nächsten 4 bis 8 Wochen durchaus passieren. Aber ich glaube, der Markt, also wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, eine Rezession sehen. Also das alles andere wäre ein Wunder bei der Geldpolitik. Und dementsprechend soll man natürlich auch auf dem Zettel haben, dass eben gerade vor allen Dingen konjunktursensible Branchen, das sind natürlich vor allen Dingen dann auch die Value-Unternehmen, die kleineren Nebenwerte, die haben nicht ohne Grund jetzt in den letzten Wochen deutlich schlechter performen als Technologie, weil die eben letztendlich eigentlich schon die Konjunktur oder den Konjunkturabschwung, die Rezession mit ein Stück weit zumindest mit eingepreist haben. Und das wird auch weiterhin, glaube ich, denke ich mal, passieren. Und richtig ist trotzdem, also ich würde wahrscheinlich sogar davon ausgehen, dass die natürlich dann wieder zuerst den Boden sehen werden. Aber das wird jetzt, glaube ich, nicht unbedingt im April der Fall gewesen sein oder jetzt Ende März schon der Fall sein, sondern wirklich erst in der zweiten Jahreshälfte. Also alles andere würde mich sehr wundern, wenn die Rezession dann wirklich da ist. Und da ist dann letztendlich auf jeden Fall wahrscheinlich so ähnlich wie letztes Jahr im September. Auch da waren diese Value-Werte ja eben stark ausgebombt, wenn man das jetzt mal so salopp formulieren kann. Und da hat es sich dann sehr gut gelohnt, genau in solche Unternehmen zu investieren. Und das wird in Zukunft wahrscheinlich im nächsten halben, dreiviertel Jahr auch wieder so sein, ja.
Ja, und genau das
ist. Während Technologie Big Tech sich am allerlängsten oben hält und dann aber auch mit zeitlichem Verzug natürlich dann auch unter Druck gerät, weil die Unternehmen sich natürlich einem Konjunkturabschwung auch nicht gänzlich entziehen können und vor allen Dingen, weil sie einfach eine unfassbar hohe Bewertung haben im Vergleich. Und diese Bewertung wird ihnen früher oder später halt auf die Füße fallen und dafür sorgen, dass die Kurse auch wieder zurücklaufen ins normale Mittelmaß.
Wir hatten bei, oder ich hatte bei Hyundai ja jetzt hier das Story-Ding angesprochen. Das sehen wir bei größeren Tech-Unternehmen auch ganz doll. Und das ist aktuell AI, ja. Ne? Also alles, wenn irgendwo eine AI-News kommt, dann wird da plötzlich die jeweilige Aktie entsprechend wie verrückt gekauft. Also was wir auf jeden Fall jetzt merken können, wenn so die ersten 1, 2, 3 größeren Publikums-ETF oder aktiv gemanagten Fonds für AI aufgelegt werden, dann wissen wir, Peak ist nah, also dann sich aus AI raushalten, würde ich sagen, wäre jetzt so mein Hinweis, auch an mich, Memo an mich. Und
ja, also der Punkt ist meines Erachtens jetzt schon längst gekommen. Also wie gesagt, wenn man jetzt Aktien kaufen will unbedingt auf Teufel komm raus, dann sollte man sich wirklich auf die günstigen, fundamental günstig bewerteten Unternehmen fokussieren. Und wenn man jetzt, wie gesagt, auf dem aktuellen Niveau noch Apple, Microsoft, Nvidia und so weiter kauft, ja, also das halte ich persönlich für keine gute Idee. Da wird es Kurse geben in den nächsten Monaten, die deutlich niedriger ausfallen werden, da bin ich absolut von überzeugt. Muss nicht so eintreten, keine Ahnung, kann mich natürlich auch täuschen. Aber bei den aktuellen Bewertungen in dem Marktumfeld, in dem Zinsumfeld, also ja, es würde mich sehr, sehr, sehr überraschen, wenn es von diesem Niveau einfach direkt weiter nach oben geht. Aber wie gesagt, kann auch passieren. Ich würde jetzt keine Aktien verkaufen, wenn man sie schon im Depot hat. Ich würde sie aber, wie gesagt, nicht aufstocken oder neu ansteigen. Das halte ich auf dem aktuellen Niveau für nicht so sinnvoll. Ganz egal.
Full Disclosure, Lasse ist ja hier mit dem Premium-Angebot, was ja auch ein Teil sein kann, wenn man das sich kaufen möchte, mit dem Optionsschein-Kompass, gerade mit einem Schein, ja auch Nvidia Short. Ich habe das privat zum Beispiel auch mitgemacht. Was ich aber auch privat immer weiter aufgestockt habe, sind einfach so Bonds, ne? Also ETF mit sowohl Kurzläufern als auch Langläufern. Ich habe das so ein bisschen separat gehalten, dass ich sowohl den Anfang der Zinskurve als auch das Ende der Zinskurve drin habe. Mittlerweile ist die Position, die ETF-Position, die vor allem Bonds hält mit also Richtung Langläufer ab 20 Jahren. Immer vor allem US-Treasuries, aber ich habe auch ein bisschen Europa-ETF, Bond-ETF mir geholt. Also ich denke auch, also ich rechne auch stark damit, dass wir eine Rezession bekommen werden. Und ja, je höher wir laufen an den Aktienmärkten, desto doller wird es dann knallen. Das muss jetzt nicht irgendwie so ein ultra krasser Crash sein. Also wir sind hier auch ja keine Crash-Propheten. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns ja schon es ist echt ein schwieriger Markt und auch wir sind absolute Laien, vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung als jetzt durchschnittliche BürgerInnen, aber nichtsdestotrotz sind wir Laien und wir merken auch, oder ne, in unseren Beobachtungen des Markts und den Stimmen, die wir dazu verfolgen, dass auch die Profis, die sich tagtäglich damit beschäftigen, die absolut fundierte Ausbildung zu dem ganzen Bereich haben, dass die teilweise auch verzweifeln und einfach der Pain Trade in der Industry ist real, so, der ist da. Und die Leute sind gerade verwirrt und meines Erachtens, ne, die Kurse laufen jetzt hoch, meines Erachtens ist das aber ein Anzeichen dafür, dass wir in den nächsten Monaten massive Volatilität sehen werden. Wir hatten ja teilweise rückblickend betrachtet schon echt heftige Volatilität. Mir sagt das eigentlich alles, dass wenn es runtergeht, ist wirklich auch heftig runtergehen wird. Aber schauen wir mal. Glaskugel over.
Jonas, wir müssen jetzt endlich mal zum Abschluss kommen. Lass uns den Zock der Woche machen.
Liebe Spekulanten und Spekulantinnen, es ist wieder soweit. Hier kommt der Promille und Prozente Zock der Woche.
Fang du an. Was hast du rückblickend gemacht und was machst du diese Woche?
Rückblickend, ich bin was bin ich denn noch long? Also diese Woche gehe ich auf jeden Fall Deutsche Bank Short. Ja, ich habe selber noch ein paar Deutsche Bank Aktien. Position habe ich deutlich verkleinert auf Einstand, nachdem es wieder jetzt hochgelaufen ist. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich privat tatsächlich gerade mal ganz kurzfristig doch nochmal ganz wieder rausgehe. Deutsche Bank Risiken hatte ich ja vorhin beschrieben, was ich da irgendwie sehe. Und deswegen, ich gehe jetzt einfach mal kurzfristig Deutsche Bank Short mit, muss mal gucken, ob ich einen Noki nehme oder einen Optionsschein, teile ich dann im Bezahlbereich vom Discord. Zukünftig habe ich Silber auf dem Zettel und zwar würde ich sagen, finde ich interessant, einen Stop-Buy-Order zu setzen bei Silber bei $24.70, wenn Silber über $24.70 geht. Also Stop-Buy würde dann heißen, wenn der Kurs gehandelt wird, dann geht man rein. Erst ab dann geht man long, um dann eben diesen Ausbruch zu handeln. Jetzt beobachte ich das gerade privat für mich, dass Silber, wenn jetzt Silber irgendwie, wenn man sich die Kerzen anguckt, ich denke, ich gehe jetzt kurzfristig mal Silber short und ich würde mich dann natürlich bei $24.70 ausstoppen und tatsächlich dann 180 Grad drehen und wie das Fähnchen im Wind den Ausbruch dann nach oben traden, so das Szenario. Also ich gehe jetzt Short, Silber und setze dann Stop-Loss bei $24.70 und gleichzeitig auch noch eine Stop-Buy-Order, um dann Silber-Long zu gehen. Aber jetzt, Zock der Woche, Short, Deutsche Bank.
Okay.
Und was ich noch Short bin, ist D.R. Horton, US-Wohnbaugesellschaft. Die bin ich weiterhin Short. Und was bin ich denn noch? Naja, wurscht. Sag du erstmal.
Ja, also auf jeden Fall maximale Verwirrung gestiftet, Jonas. Also da blickt kein Mensch mehr durch. Ich hoffe, du hast es in deinem Musterdepot bei OnVista alles entsprechend nachvollziehbar getrackt oder ausgeführt.
Damit naja, was heißt massive Verwirrung? Die offiziellen Trades, ich habe ja nicht deutsche.
Es gibt einen Short der Woche und das ist die Deutsche Bank. Und du brauchst jetzt ja wahrscheinlich jetzt noch nicht den Zock der Woche für nächste oder übernächste oder nächsten Monat
sagen,
von Silber. Aber und dann auch schon Short und Long gleichzeitig. Aber gut, egal. Die meisten Leute werden verstanden haben und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm.
Short Deutsche Bank.
Wunderbar. Alles weitere bei Discord. Kurzer Rückblick bei mir. Ich habe meinen Zock der Woche auf WTI geschlossen, mit allerdings mit einem Verlust. Ich hatte ja auf steigende Kurse WTI-Öl spekuliert. Tick zu früh reingegangen. -23% habe ich jetzt da die Position geschlossen, weil ich glaube, dass der übergeordnete Abwärtstrend intakt ist und es bisher nur ein Retest dieses Ausbruchs aus der Seitwärtsrange gab, nach unten hin. Im Optionsscheinkompass haben wir es besser gemacht. Da hatte ich länger gewartet und bin dann erst bei $65 long gegangen und da haben wir den Schein mit 25% Gewinn verkauft. Also das war ein bisschen besser. Wie gesagt, hier im Zock der Woche steige ich jetzt aus und minimiere da meine Verluste. Die Position war immerhin zwischenzeitlich doppelt so weit im Minus. Von daher ist das jetzt gar nicht so schlecht. Vier alte Positionen laufen noch. Ein Put auf Nvidia. Der ist aktuell mit 32% im Minus, ein Put auf First Solar, auch noch leicht im Minus. Aktie von Verbio hatte ich ja letzte Woche gekauft, die ist plus minus null aktuell. Und was sehr erfreulich sich entwickelt hat, ist der Call-Optionsschein auf Alibaba. Da bin ich jetzt knapp 50% Gewinn, im Buchgewinn. Würde ich allerdings noch laufen lassen, bis die Aktie bei $120 notiert. Dort ist das zentrale Widerstandsniveau. Was ist diese Woche bei Alibaba passiert? Es gab die Nachricht, dass das Unternehmen aufgespalten wird in verschiedene Unternehmenseinheiten, also den Cloud-Bereich, den E-Commerce-Bereich, sogar in zwei verschiedene Bereiche und verschiedene Service-Bereiche. Jack Ma war auch kurz mal wieder nach ein paar Jahren zurück in China gesichtet worden. Aber wie gesagt, die Ausspaltung des Unternehmens war primär die Nachricht, die jetzt die Aktie wirklich mal nach oben hat explodieren lassen. Darauf hatte ich ja schon wochenlang gesetzt. Das war ein zäher Trade bisher. Und jetzt hat sich das aber ausgezahlt, die Geduld. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Vorbild für Amazon ist. Ich glaube, entweder wird Amazon selbst irgendwann sich aufspalten, um einer Regulierung zuvorzukommen, oder es wird eine Regulierung geben. Von daher glaube ich schon, dass die ganze Regulierung, die wir jetzt in den letzten 2-3 Jahren bei chinesischen Tech-Unternehmen gesehen haben, auch ein Stück weit eine Blaupause ist für amerikanische Tech-Unternehmen. Mal gucken, was die Zeit da mit sich bringt dann in den nächsten Jahren. Und beim Optionsschein-Kompass sind wir da nach der Meldung dann auch nochmal mit einem separaten Schein bei Alibaba long gegangen. Das war bisher auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir, wenn dann in den nächsten Wochen auch eine Rotation eigentlich raus aus den amerikanischen Tech-Unternehmen, die ja sehr hoch bewertet sind, eher rein wieder in chinesische Tech-Unternehmen sehen könnten, dass Alibaba auch davon noch ein Stück weit profitieren könnte. Wir werden sehen. Das ist der Rückblick. Und der Zock für diese Woche ist eine Long-Position auf Natural Gas mit einem Dreierhebel, weil wir die aktuelle Saisonalität jetzt, die positive Saisonalität im Gaspreis von März bis Juni eigentlich auf unserer Seite haben. Der Grund für diese Saisonalität ist eigentlich alljährlich, dass die Gasspeicher in dieser Periode wieder gefüllt werden, nachdem sie im Winter eben leer gelaufen sind oder zumindest leerer gelaufen sind, dieses Jahr aber eher gar nicht so stark. Und der Gaspreis jetzt ja auch im letzten halben Jahr extrem stark verkauft wurde. Also der Preis ist wirklich beispiellos abgestraft worden nach dem Hoch im letzten September. Und China auch wieder als Nettoimporteur in diesem Jahr auftritt. Im Jahr 2022 war ja aufgrund der schwachen Konjunktur in China, die chinesischen Käufe auf dem internationalen Gasmarkt kaum nennenswert. Und in diesem Jahr wird es wahrscheinlich wieder deutlich stärkere Importe von Gas geben in China. Auch das sollte den Preis eigentlich nach diesem extremen Preisrutsch jetzt zumindest mal kurzfristig stabilisieren. Mein Ziel ist $3.50 bis $4 aktuell, notieren wir bei $2.20. Und die Reißleine allerdings würde ich ziehen, wenn der Gaspreis auf Tagesschlusskursbasis unter $2 fällt. Das wäre dann für mich der Punkt, wo ich den Trade schließen würde als Stop-Loss. Alles Weitere, wie gesagt, wie ich das mache, mit welchem Produkt, findet ihr dann bei Discord für all diejenigen, die hier uns finanziell unterstützen. Vielen Dank dafür und Jonas, das war's mit dieser Folge, würde ich sagen, ne?
Jo, Spaß gemacht.
War mal wieder, ja, schön, dass du da warst, schön, dass du wieder dabei warst. Ist auch gleich wieder, hat man auch gleich wieder gemerkt, dass wir uns natürlich wieder hier verquatscht haben. Vielleicht doppelt so lang die Folge, wie als wenn ich alleine aufnehmen würde. Aber ja, ich hoffe mal, das kommt einigermaßen positiv bei den Leuten an. Ansonsten müsst ihr halt doppelte Geschwindigkeit machen oder nur die Geschichten hören, die euch interessieren, über die Kapitelangaben in eurem Podcast-Player. Auch das ist ja möglich mittlerweile.
Richtig gut, ja.
bleibt uns noch zu sagen, weiterempfehlen, abonniert uns, empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast. All das hilft, dass wir hier unsere Arbeit weiter fortsetzen können. Das ist echt eine große Hilfe, das ist wirklich wichtig.
Wirklich die Bewertung des Podcasts, genau, das wäre natürlich.
Also wenn ihr es euch gemacht habt bei Apple oder Spotify, wäre es echt super, wenn ihr es machen könntet, wenn ihr den Podcast abonniert und keine Folge verpasst. Und wenn ihr auch gerne im Freundes- und Bekanntenkreis die Werbetrommel rührt, das wäre einfach wirklich eine große, große Unterstützung. Alle weiteren Infos auf promilleprozente.de und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, würde ich sagen.
Bleibt gesund, bis dann!